I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say.
Herzlich willkommen zum Krebsgeflüster Podcast. Ich bin Woon, 24 Jahre alt, ein kleiner kreativer Kopf und ehemalige Krebsbetroffene. In meinem Podcast interviewe ich wöchentlich junge Erwachsene mit Krebs, die es geschafft haben, aus ihrer eigenen Erkrankung heraus etwas Positives für sich und für andere Menschen zu schaffen. Das sind Geschichten, die berühren, die manchmal zum Weinen sind, aber es sind immer Geschichten über das Ja zum Leben. Ich möchte mit diesem Podcast eine Plattform für uns junge Betroffene schaffen, zeigen, dass es uns gibt und dass wir entscheiden, wie wir das Leben sehen wollen und wie wir damit umgehen wollen. Es geht im Krebsgeflüster-Podcast nicht um das Wie oder Warum, sondern um die Geschichten jedes einzelnen Betroffenen. Jede Folge wird für sich eine emotionale Achterbahnfahrt werden und trotzdem wird am Ende eines stehen: die Liebe zum Leben. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Krebsgeflüster. Mein heutiger Gast ist der liebe Max. Max ist 2006 im Alter von 10 Jahren an akuter lymphatischer Leukämie erkrankt und er berichtet mir heute von seiner Krankheit aus den damaligen Augen eines Kindes, wie es ihm heute geht und wie die so frühe schlimme Krankheit sein weiteres Leben beeinflusst hat. Ich sage mal herzlich willkommen, Max.
Hallo Sophie.
Ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, finde ich, auch für den Podcast und allgemein, glaube ich, für die Zuschauer, weil du ja in einem super jungen Alter erkrankt bist. Ja, vielleicht magst du erzählen, wie es damals zur Diagnose kam und vor allem, wie du das aus Kinderaugen damals wahrgenommen hast.
Ja gut, also bei mir war es dann halt wirklich so. Es hat angefangen. Ja, es war ja im Januar, habe ich die Diagnose bekommen. Davor war ja Weihnachten. Weihnachten war ja schon für mich so, ja, okay, wenn es sein muss, habe mich nicht wirklich auf die Geschenke gefreut. Und das mit 10 Jahren war dann schon ein bisschen seltsam. Meine Eltern haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, haben aber gesagt, gut, vielleicht so ein bisschen so eine Phase, so kurz vor der Pubertät. Ging dann auch weiter, ja, Silvester waren wir dann bei Bekannten. Ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr, wollte eigentlich nur noch schlafen nach Hause. Das war dann noch mehr so, da passt was nicht. Ja, dann bin ich halt dann doch mal zum Arzt gegangen, weil ich dann auch, warum auch immer, viele blaue Flecken bekommen habe, also so ganz typisch, aber dann auch so Grippesymptome, also wieder ganz unspezifisch. Und ja, dann hieß es dann auch, ja, gucken wir mal. Dann hat eben das Tolle von Hausärzten, ach, gib mal Antibiotika. Gut, dann ging es weiter. Antibiotika bekommen, am Freitag dann trotz Antibiotika Fieber bekommen. Dann sind wir natürlich in die Kinderklinik. Am Samstag hat dann kam halt auch noch ein Oberarzt zur Visite vorbei, was im Nachhinein mitbekommen haben, dass es der Oberarzt von der Kindertransplantationsstation war. Hat dann gemeint, oh ja, das sieht schon sehr gut aus. 3 andere Assistenzärzte von der allgemeinen, von den allgemeinen Kinder haben dann gemeint, ja, gut, das sieht da eigentlich nicht schlecht aus. Aber nee, ist überhaupt kein Krebs, warten wir einfach mal ab. Hat er gemeint, gut, dann gucken wir mal, legen wir einfach Blutkulturen an, dann gucken wir, wer nachher recht hatte. Ja, was soll ich sagen? Am Sonntag war ich auf der Kinderonko und am Montag ging es dann gleich los. Natürlich hat eben für mich auch ein Schock. Du kommst schon auf eine Station, die erstmal weiter weg ist, wo du dann auch erstmal extra eine Karte brauchtest, damit du da reingekommen bist. Dann kommst du da, siehst dann andere Kinder vom Babyalter bis jugendlich ohne Haare. Das war dann auch so ein Moment so. Dann hat halt eben die Oberärztin ganz klar zu mir gemeint, entweder du machst jetzt mit oder das war's dann.
Echt, ja? Ist ja auch hart, oder?
Na gut, aber sie hat ja eigentlich recht gehabt.
Ja, klar.
Es war halt auch ein bisschen klar am Schlucken. Für mich ging es eigentlich relativ gut so weiter, aber dann, ja, meine Eltern, die hatten natürlich noch mehr dran schlucken, weil es dann darum ging, habe ich irgendwas mit meinem Kind falsch gemacht, habe ich da was gemacht, ist da irgendwas schiefgegangen, werden wir jetzt bestraft, weiß Gott was.
Und ja, das ist ja super schnell gegangen, ne? Du bist Freitag eigentlich auch in diese normale Klinik rein, ne? Und Sonntag lagst du schon auf der Kinderonko.
Genau.
Wahnsinn. Und wie ging es dann weiter?
Während meiner Therapie war es dann auch so, dass ich auch jemanden bekommen habe, war mal wieder da, ist dann wieder auf die normale Kinderaufnahmestation geschickt worden, war dann wieder da, wieder zurück. Ich glaube, nach 3 Monaten oder so hat man endlich bei der Person erst die Diagnose Krebs gestellt.
Das ist, ja, so ist das manchmal, ja. Und das ist ja auch verlorene Zeit letztendlich, ja. Das muss man sich immer vor
Ja.
Augen halten, dass das zwar menschlich ist, dass auch Ärzte Fehler machen, aber man hört das so oft inzwischen, dass man so einer Diagnose hinterherrennt und dann sitzt du da und denkst, okay, das hätte ich auch schon vor ein paar Monaten haben können.
Genau.
Es ist schon schwierig, damit umzugehen. Ja, und Montag fing gleich die Behandlung an. Wie ging es dann weiter?
Genau, also
Oder?
Montag ging gleich
Wow.
fing es dann gleich mit der Chemo an. Meine Eltern mussten ja weiß Gott was alles unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind mit der ganzen
Richtig,
Chemo, mit
hm.
diesen Risiken. Die erste Chemo ging dann gleich mal über die Vene direkt rein und dann am Mittwoch oder Donnerstag habe ich dann einen Hickman-Katheter implantiert bekommen, worüber dann der Rest drüber ging. Dann war es dann auch so, ich war dann 2 Monate am Stück oder so, wirklich nur in der Klinik. Während den ersten 14 Tagen hat dann mein Vater sich freigenommen, war dann die ganze Zeit bei mir. Dann war es so, dass sich meine Eltern abgewechselt haben. Mein Vater war dann nachmittags da, meine Mutter vormittags. Gut, mein Bruder tat es nicht so gut. Wir hatten dann die Großeltern, die noch mitgeholfen haben, aber das war natürlich nicht ganz so gut für ihn.
Ja.
Gut,
Wie
es
alt war
ging.
dein Bruder da? Wie alt war
Der ist
der?
2 Jahre jünger gewesen. Also da
Ah,
war
okay.
er 8.
Das ist ja auch schwer dann für den kleinen Bruder, das so
Ja, richtig, wenn dann
mitzukriegen.
plötzlich der eine dann nichts mehr und dann geht's dann auch weiter. Ja, und dann kriegt der was und da und er wird gar nicht mehr beachtet und
Das ist
ja.
schwierig, ja.
Du.
Naja. Ja, und dann, Chemo, wie hast du das erlebt? Also ich finde das jetzt gerade so spannend, weil du warst ja super jung, du warst ja noch ein Kind
Also ich
eigentlich
habe es jetzt
und
halt nicht mehr ganz so vor Augen, weil das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Also ich meine, es gab halt Chemo, mir sind da tatsächlich zweimal die Haare ausgefallen, aber sonst soweit ist es ganz gut gelaufen. Nur einmal sind meine Nierenwerte abgesagt, nee, meine Leberwerte sind abgesagt, dass ich dann halt noch eine Woche länger bleiben musste, aber während der Zeit lag ich dann, weil die Kinderonko zu voll war, war ich auf der Aufnahmestation, hat man 3 Bettzimmer zu zweit, war noch ein anderer mit mir, der ein Osteosarkom hatte und ja, wir beide haben uns gut verstanden, haben es dann sogar geschafft, meinen Opa, der überhaupt nichts mit Fastfood am Kopf hat, dass wir den dann zum McDonald's schicken können.
Schön, ja. Aber das ist ja auch gut, glaube ich, wenn man da jemanden hat, dann mit dem man auch reden kann, gerade in dem Alter. Glaube ich, war das vielleicht auch wichtig, ne, dass ihr euch da so ein bisschen hattet.
Ja, na gut, also Kontakt ist nicht so geblieben, aber
Ja,
ja, es sind
gut,
einfach so
aber.
Momente, die gut bleiben.
Genau, für diese Zeit dann. Ja, um nochmal zu deinen Eltern zurückzukehren, das ging ja für die auch super schnell, ne? Du gehst mit deinem Kind freitags in die Kinderklinik und plötzlich liegt dein Kind am Sonntag auf der Krebsstation.
Ja,
Was
das.
glaubst du, wie deine Eltern das damals ja verarbeiten konnten, sie es wahrscheinlich gar nicht, aber so im Nachhinein?
Na ja gut, das war natürlich ein übler Schock für die,
Ja.
aber wir haben halt auch in Ulm haben wir einen Verein für Tumor- und leukämiekranke Kinder und da gibt's dann halt auch ehemalige Eltern bzw. Vereinsmitglieder, die sich dann auch einmal die Woche nachmittags Kuchen, nee, bzw. morgens, am Donnerstagmorgen backen die Kinder einen Kuchen und nachmittags gibt's dann so ein Elterncafé, wo die Eltern auch miteinander reden können und das hat denen
Okay,
viel geholfen, damit sie nicht in
das
dem Loch
glaube ich.
bleiben, sondern
Ja.
dann wieder mit anderen reden können und schauen, denen geht's genauso schlimm, beziehungsweise den Kindern geht's genauso schlimm, wenn nicht gar noch schlimmer. Aber bei
Ja.
mir ist es ja mit Ausnahme von dieser einen extra Runde alles soweit gut verlaufen. Ich habe allein nur Chemo bekommen, keine Strahlentherapie, keine Stammzellentransplantation. Und ja, nach einem guten Jahr war ja dann diese Chemo vorbei.
Und wie
Auch
hast du
mit in
die?
Form von, also in Form von, ja, ganzen Flüssigkeiten. Dann ging es weiter, dann erst, dass ich viermal die Woche eine Spritze bekommen habe mit Chemo, je nachdem, wie die Blutwerte waren. Und dann ging es dann so, ich bin dann erst einmal die Woche gekommen, da hat man dann mit den Tabletten angefangen, mit mehr, dann hat man reduziert auf nur eine Art von Tabletten und ja, dann war es eigentlich, also diese Tablettentherapie ging nochmal ein Jahr und dann war es eigentlich schon soweit rum. Dann hatte ich halt erst jeden Monat Kontrolle, alle 3 Monate, 6 Monate und jetzt bin ich bei einem Jahr und habe dieses Jahr meinen letzten Kontrolltermin.
Ja, das klingt auf jeden Fall super. Was mich auch noch interessieren würde, du hast ja sicherlich stationär angefangen damals,
Richtig.
ne? Und wann wurde die Chemo dann sozusagen ambulant? Oder weil du bist ja, oder bist du das ganze Jahr, du bist ja sicherlich nicht das ganze Jahr über stationär behandelt worden, sondern irgendwann dann
Nee, also
ambulant?
es war halt auch in Form von Blöcken zusammengefasst.
Ah,
Und
okay.
dann ging es halt auch, gut, nach einem Block kann man dann für 1, 2 Tage nach Hause, vielleicht sogar eine Woche und dann ging es weiter. Dann ging es halt auch, ich bin am Freitag gekommen, habe dann 24 Stunden die Chemo bekommen, musste dann 48 Stunden nachgespült werden und bin am Montag wieder heim. Und dann ging es eben auch weiter, dass es dann eben diese Spritzenchemo gab, wo ich dann wirklich nur 4 Stunden mal da war und dann wieder heim bin.
Okay, ja gut. Also ich sag mal, sie haben es ja ziemlich flexibel dann auch angepasst, sicherlich irgendwie an deine Situation. Also es war jetzt nicht stur, dass sie gesagt haben, da und da der Block, dann 2 Tage nach Hause, dann wiederkommen. Also du
Nee,
hattest da
also
schon auch.
das war schon so vorgegeben, nach dem Protokoll, was da gab.
Okay.
Aber das kam uns gerade recht so.
Ja, das glaube ich. Was natürlich auch noch super interessant zu hören wäre, wie das damals mit deiner Schule weiterging. Also, du warst 10 Jahre alt. Wie
Ja,
lief
genau, ich war
das
in der
ab?
4. Klasse. Und es hieß dann auch, ja, gut, wie geht's denn weiter? Da haben wir aber auch in Ulm an der Uniklinik haben wir auch eine Krankenhausschule, die sich dann auch um mich
Ah
gekümmert
ja.
hat dann auch wirklich die ganzen, also da hat man es wirklich nur reduziert auf Deutsch, Mathe, Englisch. Genau, und hat man dann auch gesagt, gut, gerade in diesen 3 Fächern habe ich mindestens einmal Unterricht bekommen, habe dann aber auch die ganzen Klassenarbeiten, die in meiner Schule geschrieben worden sind, sind per Fax der Schule zugeschickt worden, habe ich dann selber nachgeschrieben.
Ja.
Und dann gab es eben auch die Grundschulempfehlung, wo ich dann sogar aufs Gymnasium gehen konnte, aber ich habe mir auch, aber zusammen mit den Eltern habe ich mir halt auch überlegt, Gymnasium, das war dann, ich glaube, einer. Da war es gerade so G8, G9 und dann haben wir auch gesagt, bevor ich da jetzt irgendwie ins G8 rutsch, gehe ich dann doch lieber auf Realschule, weil es halt nicht ganz so hin und her ist.
Ja, und wahrscheinlich für die damalige Zeit vielleicht auch einfach besser gewesen.
Genau, das war auch ganz gut. Die Schule hat auch gut mitgemacht, auch dadurch, dass ich halt eben nicht selber dazu kommen konnte. Meine Eltern haben mich dann angemeldet, waren auf den ganzen Treffen, haben halt im Vorhinein dann auch schon in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer die Klasse sensibilisiert, dass wenn ich komme, dass ich nicht ganz so leistungsfähig bin, was los ist. Ja, ich kam also nach einem halben Jahr in die 5. Klasse, was leider doch schief gelaufen ist. Als ich wurde bis hoch zur 10. Klasse, wurde ich durchgemobbt, was in der 8. Klasse seinen Höhepunkt erreicht hat. Ja, weil es dann halt doch welche gab, die es dann nicht so verstanden haben, nicht verstehen wollten. Ich war einfach anders und deswegen war das schon der Grund für sie.
Aber das ist ja auch eine doppelte Belastung, ja. Also ich
Genau.
kann das sowieso nicht verstehen. Ich finde Mobbing zum Kotzen, muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß auch nicht, was in den Köpfen dieser Kinder vorgeht, die das machen. Und
Richtig.
irgendwann reift man ja auch und irgendwann ist man ja auch so weit, dass man dann irgendwann mal erkennen sollte, hey, das ist jetzt auf gut Deutsch gesagt scheiße, was ich mache und dem anderen antue, aber für mich sind das immer arme Würstchen. Also wer andere mobben muss, der ist für mich sowieso nicht wirklich ein Teil der Gesellschaft und hat ziemlich, ziemlich starke Probleme, wenn man das mal so sagen kann. Das war für dich natürlich ja noch schlimmer, ne? Du hattest sowieso die Krankheit aufzuarbeiten und dann wirst du deswegen gemobbt, was ich sowieso, ja, hat man keine Worte für. Weil du
Genau.
kannst nichts dafür, du warst todkrank und dann deswegen gemobbt zu werden. Naja, ja, erzähl mal, wie das. Ja, hast du darüber mit deinen Eltern gesprochen
Ja,
dann?
natürlich habe ich mit den Eltern gesprochen, auch mit den Rektoren, die ich da hatte. Der eine hat es sonst geleugnet, der andere hat dann gemeint, ja, gut, dann machen wir was dagegen. Ja, letztendlich, ich war einfach froh, als ich dann meinen Realschulabschluss hatte und dann war's gut, weil man hat versucht, mit denen zu reden, man hat auch später noch versucht, mit denen zu reden, aber die waren einfach schon so drauf eingeschossen und ich habe mir dann auch gedacht, gut, habe dann teilweise auch mit diesen ganzen Scherzen, die sie getrieben haben, nichts anfangen können, habe mir gedacht, gut, es ist eine Zwangsgemeinschaft, es sind jetzt nur noch so und so viele Jahre und dann hat sich das.
Hast du aber auch eine gute Einstellung zu gehabt? Also war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich lasse mich jetzt selbst daran kaputt gehen oder so, sondern du hast schon gesagt, irgendwann lasse machen,
Ja
nach
gut,
dem
ich hatte auch
Motto.
Hilfe von außen, die mir da so unterstützt haben.
Ja, das ist auf jeden Fall gut in so einer Situation, weil ich glaube, dass ganz viele damit alleingelassen werden oder halt auch nicht drüber reden können. Und das ist natürlich schon wichtig, wenn man dann doch irgendwie Hilfe von außen hat. Ja, du hast also deinen Realschulabschluss gemacht und war das für dich am Anfang jetzt abgesehen von den mobbenden Mitschülern schwierig, da auch vom Stoff hereinzukommen? Oder sagst du, dass die Schule da in Ulm, diese Krankenhausschule, da schon auch gut vorbereitet hat?
Also mich hat sie sehr gut vorbereitet. Ich meine, ich war ja dann auch noch zweimal in Reha während der Zeit, wo ich dann auch auf der Reha-Schule hatte, wo ich dann auch teilweise ein bisschen weitergekommen bin, weil dann halt eben das dann nur zu zwei zu dritt dann zu einem Lehrer war und ich halt eben die ganze Klasse. Und ja, also ich bin dann relativ gut durchgekommen. Ein Abschluss ist jetzt nicht ganz super gut, aber auch nicht unbedingt schlecht. Also gutes Mittelmaß, mit dem ich dann auch sehr gut weitergekommen bin.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du deinen Weg irgendwie trotzdem weitergehen konntest. Was mich persönlich jetzt auch noch interessieren würde, wäre, ich meine, der Körper entwickelt sich ja sowieso noch bis zum 18., 19., manchmal 17. Lebensjahr weiter. Ob es für dich, dadurch, dass du ja so früh Chemo bekommen hattest, ob es für dich jetzt irgendwelche Auffälligkeiten gab, so allgemein in deiner Weiterentwicklung, dass du gemerkt hast, das verläuft irgendwie anders als bei anderen Kindern? Das.
Nee, jetzt auf die Schnelle soweit nichts. Gut, ich meine, im Kopf fahre ich dann einfach schon weiter, weil ich
Ja,
jetzt in der
klar.
Kindheit, ja, bis halt 10 und danach war halt eigentlich direkt jugendlich erwachsen, hab
Ja.
dich das hinter mir gelassen, aber sonst jetzt, sonst Gott sei Dank keine weiteren Probleme soweit. Ich bin ja dann auch jährlich jetzt beim Endokrinologen, um zu das untersuchen zu lassen. Bisher gab es nichts Negatives davon.
Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja. Das hört sich sehr gut an und es ist auch wirklich ja schön, dass du das so überstanden hast. Und ich finde es auch wichtig, dass du gerade gesagt hast, dass man eigentlich so schnell reift. Ich finde, das ist ja schon so, also ich meine, ich war 2021, ich hatte das zwar schon länger drin, aber da wurde es ja erst entdeckt. Und ich muss auch sagen, man reift super schnell und du warst 10. Das ist ja nochmal ein viel größerer Unterschied auch zu deinen Klassenkameraden gewesen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer leicht gewesen ist mit Gleichaltrigen.
Ja, also ich meine, ich habe auch jetzt teilweise, jetzt geht's so langsam, wenn dann auch die Spätzünder jetzt dann so langsam reifen. Aber bei mir war es dann auch so, dass, ja, dass ich halt auch immer eher den Kontakt zu Älteren gesucht habe, weil ich mich mit denen viel besser verstanden habe. Also da war es dann auch, ich war 16, hatte Freunde mit 24 oder so.
Ja, kann ich gut verstehen. Das geht mir heute auch so, dass ich eigentlich eher ältere Freunde habe, glaube ich, bis auf tatsächlich meine besten Freundinnen, aber sonst sind doch alle auch ein bisschen älter. Vielleicht gehört das auch irgendwie mit dazu, wenn man diese Krankheit sehr jung hat. Ich weiß nicht, ich denke mir das immer irgendwie, dass man vielleicht nicht immer mit Gleichaltrigen dann so gut klarkommt, weil man, wie du ja selbst sagtest, eigentlich schon weiterdenkt und schon vielleicht auch begriffen hat, was so im Leben zählt.
Ja.
Ja.
Ja gut, und dann ging es ja weiter mit mir, dass ich ja dann gesagt habe, ging es ja los, 9. Klasse bewerben und so weiter. Dann habe ich halt auch geguckt, so was sind meine Interessen. Ja, ich möchte auf jeden Fall Menschen helfen, habe aber auch Lust, irgendwas mit Technik zu machen, mit
Ja.
Menschen. Gut, braucht man ja dann letztendlich dazu. Dann habe ich auch mich erst bei vielen Firmen als Elektroniker beworben, wovon ich dann ja von vielen eine Absage bekommen habe. Bei einem war ich auf der Warteliste nach Bewerbungsgespräch und Einstellungstest. Und ja, und dann hat dann doch die in Ulm die Schule für Gesundheitsberufe hat dann auch zu mir gesagt, habe ich dann auch per Zufall auf eine Berufsbildungsmesse gesehen. Ja, es gibt halt eben die Ausbildung zum medizinisch-technischen Radiologieassistent. Das bedeutet,
Ja.
man hat halt eben so die Schnittstelle zwischen Arzt, Patient, Gerät und halt eben Wissen muss man
Genau.
da mitbringen. Aber halt
Ja.
eben ist ja nicht so, ja, man legt einen Patienten hin, drückt ein Knöpfchen und ist fertig, sondern man muss halt eben auch gucken, wie man das einstellt. Gerade beim Röntgen, das ist dann auch so, wenn man eine Notfallaufnahme mit dabei hat, dann hat der Mensch hat dann Schmerzen, was dann auch nicht immer so einfach ist, aber ja, da muss man halt dann schon anfangen mitdenken. Und es war in dem Sinn eine ganz gute Wahl, weil da wurde ich da, ja gut, ich meine, jetzt im Gesundheitswesen, da ist es dann auch so, dass man ja, sich aussuchen kann, wo man hin möchte.
Und das war für dich dann das, wo du auch gedacht hast, damit kann ich mich jetzt voll identifizieren, ich kann helfen und kann aber auch trotzdem so in diesem medizinischen Bereich und technischen Bereich bleiben. So.
Genau.
Das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Und hattest du damals in deiner, also du hast die Ausbildung ja dann angefangen, ne?
Richtig.
Und hattest du in dieser Zeit auch irgendwann den Gedanken, man sieht ja da sicherlich auch nicht nur Schönes oder bekommt Schönes mit, dass dich das vielleicht nochmal doppelt belasten könnte? Oder hast du gedacht, nee, das ist für mich wirklich dieses, ich kann helfen irgendwie und helfen mit zu entdecken, was los ist, Sache?
Ja, genau, also es ging schon eher mit diesem Helfen. Ich habe es dann gerade während dem Praktikum, wo wir dann auch so praktische Skills und so lernen konnten, habe ich es dann auch gemerkt, also Strahlentherapie, wenn man da wochenlang Patienten begleiten, dann sieht entweder es geht bergauf oder es geht dann doch leider des Öfteren bergab, habe ich schon gemerkt, das ist so überhaupt nichts für mich. In der Nuklearmedizin, gut, da ist es so 50-50 zwischen, ja, wir behandeln den Patienten oder wir schauen danach, und halt eben in der Radiologie, wo ich dann jetzt auch bin, war es dann auch so, dass ich da gesagt habe, das ist was für mich, also dann halt auch, ja, mit Patienten zu tun hat, jetzt aber dann auch nicht ewig, und das ist halt auch dann einer von vielen, und damit habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe da überhaupt keine Probleme.
Okay, das war ja auch noch gut zu wissen. Das hast du auf jeden Fall schön gesagt gerade. Und ja, ich finde das immer so schön, dass wenn man eigentlich selbst betroffen war, ne, dass man dann denkt, oh, irgendwie ist der medizinische Bereich trotzdem für mich sowas. Das hatten wir ja auch mit Jette in einer Folge, die ja jetzt Medizin studiert. Ich finde das total bewundernswert auch. Und du fühlst dich sicherlich auch aufgehoben irgendwie und hast deinen Platz so gefunden. Das ist echt schön. Und wie war das in deiner Ausbildung? Hatten alle oder haben alle Bescheid gewusst darüber, dass du erkrankt warst als Kind? Oder hast du das dann wirklich für dich behalten, auch bei den Bewerbungen?
Na, bei der Bewerbung habe ich es jetzt nicht so offensichtlich gesagt. Aber halt eben, wo ich dann angenommen worden bin, ist dann halt auch, ja, also nach dem Motto, woher weiß man jetzt das mit diesen ganzen Leukämien und so, dann habe ich es dann halt schon irgendwann mal rausgelassen. Aber das war jetzt halt auch so eine Gemeinschaft von der Klasse her, die wollen diese Ausbildung machen, die haben sich dafür extra entschieden und mussten das jetzt nicht einfach machen.
Ja.
Und ich bin auch mit den unteren, mit den anderen Schülern und so, auch mit den Lehrkräften ganz gut soweit ausgekommen.
Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wenn man eine Klasse hat oder allgemeinen Kurs, ob jetzt im Studium oder der Ausbildung, wenn man weiß, die machen das jetzt nicht, weil sie nichts anderes gefunden haben oder erst mal gucken wollen.
Ja.
Oder machen das wirklich mit Herz und Verstand, wie man so schön sagt.
Genau.
Und deine Eltern, wie haben die drauf reagiert, dass du gesagt hast, ja, ich möchte in den Radiologiebereich? Und wie ging es deinen Eltern allgemein dann mit dem weiteren Verlauf?
Die haben mich voll unterstützt. Die haben dann auch gesagt, wenn ich so weit damit zurechtkomme, wieso nicht?
Schön. Auf jeden Fall. Und meinst du, sie haben das heute auch, also bis heute gut verarbeitet? Sind sie eigentlich danach dann, als deine Behandlungen abgeschlossen waren, auch noch weiter dahin gegangen und sich, um sich da mit den anderen Eltern auszutauschen?
Nee, weil es war dann so, dass die auch relativ gut damit abschließen konnten, als ich damit fertig war, weil halt eben das dann doch eher für die akut kranken Kinder bzw. die Eltern davon sein soll. Weil es dann auch so, dass mein Vater jetzt eben auch in diesem Förderverein mit tätig ist und dort mithilft. Also das ist, also die sind da auch noch mit dabei und haben auch Kontakt mit anderen Eltern noch.
Also begleiten jetzt auch irgendwie andere Eltern mit wahrscheinlich dann. Ja, das ist schön, ja. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, ob sich irgendwas in eurer Familie oder auch für dich jetzt noch geändert hat durch die Krankheit. Ob jetzt, sage ich mal, zum Positiven, dass ihr sagt, ich engagiere mich für andere, oder auch zum Negativen, ob sich da irgendwas so nach sich gezogen hat.
Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich jetzt so damit aufgewachsen bin, so wie es jetzt gelaufen ist. Möchte ich mir teilweise gar nicht vorstellen, wie es anders gelaufen wäre.
Ja, ja. Nee, das ist auf jeden Fall sehr, natürlich trotzdem schlimm, aber ein sehr positiver Verlauf so. Glaube ich, mit dem du heute ja auch ganz gut leben kannst, ne?
Ja.
Und wenn du...
Und, Ich habe mich ja dann auch weiter mit der Sache auseinandergesetzt und bin ja dann
Ja.
auch von der Kinderkrebsstiftung bei diesem Mentorenprojekt dabei, wo dann auch ehemalige Krebskranke dann auf Stationen gehen und sich den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen und sagen, ja, kommt her, wir spielen was miteinander, wir können auch miteinander reden. Ich hatte Krebs, wenn ihr drüber reden wollt, auch. Wenn nicht, dann reden wir auch über was anderes.
Schön. Das finde ich toll. Und das machst du jetzt? Wie lange und wie aktiv? Und also du gehst
Das
richtig auf die Kinderkrebsstation
richtig,
und
das mache ich
sagst dann
seit, lass
schön.
nachdenken, seit der Ausbildung, also seit 2014.
Schön. Das finde ich echt klasse. Ich glaube, dass das auch für die Kinder super, also ganz doll wichtig ist. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn da jetzt ein Arzt sitzt oder eine Schwester, als wenn da jemand sitzt, der selbst als Kind Krebs hatte und auch weiß, was vielleicht, ja, worüber man nachdenkt und was einen beschäftigt und so.
Ja.
Das finde ich echt toll. Und hast du da viele positive Erfahrungen gemacht oder sagst du auch, ja, manche Kinder wollen halt wirklich auch nicht reden und man lenkt sie dann eher ab? Wie ist das
Also ich
so?
habe jetzt nicht ganz so viel Erfahrung gemacht, aber das, was ich so von den anderen aus den anderen Stützpunkten da so mitbekommen habe, wo die überall tätig sind, war es dann auch so, dass die gesagt haben, es gibt die einen, die da voll mit aufgehen, die danach sagen, gut, das will ich auch machen, ich möchte auch wieder mithelfen. Und es gibt andere, die sich komplett absperren und sagen, nee, ich habe jetzt die Krankheit, danach ist die Krankheit fertig und ich bin gesund und ich will gar nichts mehr damit zu tun haben.
Okay. Ja,
Aber
das ist
meistens
wahrscheinlich
dann,
mies. Nee, erzähl du zuerst, ich wollte dich nicht
okay.
unterbrechen.
Aber meistens sind es dann auch eher so Kleinkinder, Kinder, die es trifft, also so Jugendkind, also so ältere Kinder, Jugendliche sind leider nicht ganz so häufig zu anzutreffen,
Okay.
also meistens sind wir eher nur am Spielen.
Also ist dann aber auch schlimm, ne, dass er so viele Kleinkinder trifft.
Ja.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, schlimm. Auch für die
Ja, so nach
Eltern.
dem Motto, die können quasi gar nichts dafür, sind gerade
Ja.
erst auf die Welt gekommen, kriegen gleich erstmal Chemo.
Das ist echt hart. Ich glaube, das ist auch, obwohl die das ja in Anführungszeichen noch nicht so bewusst mitkriegen, wie man das immer gern sagt, glaube ich, dass das trotzdem unheimlich prägt, auch für die weitere Kindheit.
Ja, natürlich.
Das ist ja auch, das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man, ob man jetzt Kleinkind ist oder Baby, manche sind ja auch noch ganz, ganz jung. Ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist mit Gleichaltrigen in der Schule. Einfach
Ja, entweder
vom,
man hat Glück, es passiert nicht
ja.
viel, oder es geht dann halt auch in die andere Sache, so nach dem Motto, dass halt was abgenommen werden muss und dann, ja, erklär mal dem Kind, warum es da
Ja.
jetzt eine Hand statt zwei hat.
Ja, richtig. Ja. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Und das ist auch echt eine doppelte. Also ich meine, die Kinder haben sowieso schon so viel, das weißt du selbst, man hat sowieso so viel zu kämpfen jeden Tag. Und dann kommst du vielleicht in die Schule und hast dann nochmal zu kämpfen, weil einfach mit der Situation. Das ist absolut nicht leicht, absolut nicht. Und auch für die Eltern, glaube ich nicht, weil direkt eingreifen können sie sowieso nicht in der Schule. Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass es bei dir, dass man vielleicht auch sieht oder dass vielleicht jetzt auch andere, die zuhören, sehen, dass es sicherlich weniger, aber trotzdem auch positive Verläufe gibt. Und ich weiß ja gar nicht, wie, das muss ja bei dir auch schon relativ ausgeprägt gewesen sein, als sie es entdeckt haben, ne, dass es so schnell
Ja.
ging.
Also der Arzt hat dann auch mal gemeint, ja, von diesen unfertigen Zellen, die es ja bei meiner Erkrankung gibt, ja, da war das Blut schon so 94% überschwemmt.
Ach du meine Güte.
Also die Zellen sind ja in dem Sinne nicht böse, sie teilen sich einfach nur. Nur das Problem ist, es sind so viele Zellen, die sich teilen und die hemmen damit von den gesunden Zellen, die da sind, die Wirkungstätigkeit, also gerade von den Leukozyten, dass sie irgendwelche Krankheiten abwehren, von den halt auch von den Erythrozyten, damit sie den Sauerstoff transportieren. Deswegen kann man auch die Müdigkeit erklären. Und es gibt halt auch weniger von diesen Blutplättchen, die dann diese Blutungen dann wieder stoppen können. Deswegen
Ja.
gibt es auch so viele blaue Flecken.
Ja, genau, die Hämatome und alles. Ja, das ist auf jeden Fall schlimm. Und ich meine, du hattest ja dann auch schon länger damit zu kämpfen eigentlich. Du hast ja auch gesagt, du warst oft müde und so antriebslos. Dann kamen natürlich die blauen Flecken dazu, die Hämatome.
Ja.
Es ist schon Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt.
Ja, im Nachhinein denkt man auch, ja, das waren eindeutige Zeichen, aber das Problem ist, dass es halt nicht eindeutig ist, sondern es kann ja auch
Richtig, du
auf
kannst.
was anderes hinweisen. Das ist die
Richtig,
große Schwierigkeit daran.
ja, das stimmt. Wie gesagt, die meisten haben ja wirklich diese Grippesymptome. Das ist eigentlich das, was ich immer höre. Dass wir hatten, damals, als wir in der Reha waren, hatten wir auch unseren Micha dabei. Der war aber schon, glaube ich, damals 40, 41, ich will jetzt nicht lügen. Aber der hatte sich tatsächlich, der hatte dann auch Leukämie und der hatte zwei gebrochene Rippen oder eine gebrochene Rippe und niemand wusste, woher.
Oh.
Und ja, das war dann auch Leukämie. Es ist Wahnsinn, oder? Das und dann auch eine Grippesymptome und alles. Das hab ich wirklich schon oft gehört. Das ist aber, glaube ich, dann auch schwierig, wirklich seine Diagnose irgendwann zu bekommen.
Ja,
Ja,
also bei
weil
mir
die
war es ja doch
Hausärzte.
recht relativ schnell eindeutig, weil
Gott sei
Gott
Dank,
sei Dank
ja.
dieser Oberarzt mit dabei war.
Ja.
Aber es gibt da natürlich andere, die ewig hin und her, und dann ist halt
Richtig,
auch die
ja.
Schwierigkeit, je später, desto
Ja.
schlimmer. Und dann kommt es auch drauf an, wie die Chemo anspricht und
Genau.
was gemacht werden muss und so weiter. Oder dann bei anderen, wie der Tumor wächst, ob es dann halt eben auch schon, ja,
Richtig, ja.
Metastasen gibt und so. Also alles nicht ganz
Ja.
einfach.
Nee, absolut nicht. Und ich glaube, dass viele Hausärzte, das ist ja eigentlich immer der erste Ansprechpartner, man geht ja
Ja.
jetzt nicht gleich zum Facharzt, man geht ja eigentlich immer zum Hausarzt. Das ist ja wie mit Darmkrebs eigentlich fast. Da wird man auch nicht wirklich ernst genommen. Oder ganz oft hört man, dass man nicht ernst genommen wird als junger Mensch mit den Symptomen. Und dann, oder auch, sage ich mal, das ist ja wie jetzt bei dir, sage ich mal, dass man erst Antibiotikum gibt, dann wirkt das vielleicht nicht, dann gibt man vielleicht noch ein anderes und so dehnt sich das
Ja.
immer weiter raus. Ja, das ist schon, vielleicht sollte es da auch irgendwann einfach andere Untersuchungsmöglichkeiten geben, ich weiß es nicht, aber. Dass es bei vielen so spät entdeckt wird, ist ja sowieso immer der ausschlaggebende Punkt für alles, finde ich. Also, was ich auch bei uns in der Gruppe so lese, sind ja wirklich viele, die sagen, bei mir wurde es einfach zu spät entdeckt. Und darum, war ich dann in der Zwickmühle.
Ja, das
Ja.
ist sehr gemein. Dann muss man echt Glück haben, wenn man dann doch mal einen Arzt hat, der dann doch mal über den Tellerrand schaut und jetzt einfach
Ja.
nicht so diese Grundsachen abdeckt, sondern halt auch mal
Absolut.
denkt, ein bisschen weiter denkt, ja, es könnte sein, aber auch nicht und ein Hin und Her.
Ja, das sehe ich auch so. Ja.
Ja, da
Das
hat
hängt
dann
viel mit
auch
Glück zusammen.
mein Hausarzt hat dann auch gemeint, wo er auch mal das Blut abgenommen hat, ja, so viele Leukozyten. Es gibt jetzt zwei Sachen, entweder Blinddarm, aber die Symptome habe ich nicht gezeigt, oder halt eben Leukämie. Und dann hat er auch gemeint, eigentlich am besten Blinddarm. Ja, also wir waren ja
Ja.
zwischendrin auch noch in der Notaufnahme mit dem Verdacht auf, dass der Blinddarm angeschwollen ist oder sogar schon durch ist. Ja, aber dann hat man halt eben die Tests gemacht, nochmal ein großes Blutbild gemacht und hat halt eben nichts gefunden. Deswegen hat man uns wieder heimgeschickt und später dann das Antibiotikum gegeben.
Ja, vielleicht will man das auch gar nicht wahrhaben. Das ist so ein junger Patient, so ein junges Kind. Und da will man wahrscheinlich auch nicht gleich sagen, ja, es könnte auch Leukämie sein. Weißt du, sondern
Ja.
halt erstmal, dass man alles andere durchgeht, aber trotzdem ist es für den Patienten, wenn er es dann hat, natürlich unheimlich wichtige Zeit, die verloren geht. Absolut. Ja, was ich auch noch fragen wollte, du hast ja selbst gesagt, dass es manchmal mit Gleichaltrigen auch sehr, sehr schwierig ist. Hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt andere Betroffene triffst, dass du mit denen vielleicht manchmal schneller so, sag ich mal, auf eine Ebene kommst.
Ja, das liegt einfach daran, dass wir einfach Krebs als gemeinsame Ebene haben, das viel weiterhilft. Also ich meine, das merke ich
Ja.
jetzt dann auch bei den Treffpunkt, was ich halt auch mit organisiere, mit noch zwei anderen hier in Stuttgart, ist dann auch so, ja, man redet über Gott und die Welt und ja, und ist einfach gleich auf einer Ebene und nicht erst,
Ja.
ja, kennenlernen, sondern heißt ja, du
Richtig,
hattest
ja.
Krebs, ich hatte Krebs und damit hat sich das.
Ja, und dann hat man auch immer sofort das nimmt auch immer sehr viel Distanz weg, finde ich. Wenn du dann denkst, oh, der hat die gleichen Gefühle, Gedanken gehabt irgendwie, der kennt das alles.
Richtig.
Absolut, bin ich auch voll bei
Ja,
dir.
und dann auch auf der Regenbogenfahrt, was ja einmal jährlich stattfindet. Jetzt letztes Jahr zum 25. Mal dieses Jahr, es ist das 26. Mal, ist ja dann auch habe ich dann auch gemerkt, dass es ja auch so eine sind ja 600 Kilometer, die wir bewältigen, um einfach auch so eine Mutmachtour zu zeigen. Ja, guck her, wir besuchen die ganzen Kinderonkologien auf unserer Strecke und sagen, schau her, wir hatten alle Krebs, welche Art auch immer, teilweise einfach behandelt, teilweise ging es auch über längere Zeit. Wir haben es geschafft, wir fahren 600 Kilometer, schau her, was du nach deiner Erkrankung noch alles schaffen kannst, weil teilweise ist es die Schwierigkeit, dass man nur so von Tag zu Tag lebt. Und da ist es dann auch so, dass wir dann uns auch abends dann, wenn wir dann mal nicht so fertig sind, auch zwingen müssen, dann doch mal schlafen zu gehen, weil halt eben am nächsten Tag geht's dann um 7:30 Uhr, 8 Uhr geht's dann weiter. Wir müssen unsere Sachen packen und frühstücken, weil wir dann noch teilweise ein arg straffes Programm haben.
Ja, vielleicht magst du noch erklären, wie es dazu kam zu der Regenbogenfahrt und was genau, also das hast du ja jetzt schon, aber was genau da abläuft, was das genau ist und wie das einfach so zustande kam, dass du da gesagt hast, ja, das mache ich.
Ja gut, die Regenbogenfahrt wird ja auch als die Schirmherrschaft hat ja die Kinderkrebsstiftung, da war es halt auch so vom Mentorenprojekt sind da viele mitgefahren. Dann hat man auch das mal auf einem Workshop vom Mentorenprojekt mal vorgestellt und ich habe dann auch gesagt, gut, ich habe da jetzt mal Zeit, ich komme da jetzt mal mit und ja, mit Ausnahme von letztem Jahr, wo ich dann halt ausgefallen bin, bin ich jetzt seit, ist das jetzt dieses Jahr meine dritte Tour, die ich dann teilnehme. Und es ist dann auch so, ja, man trifft sich dann an einem Ort, kriegt dann so wunderschöne Regenbogen-Trikots, wo dann auch eben Regenbogenfahrt draufsteht. Und das sind dann 45 Leute, die sich da jährlich so zusammenfinden und dann diese Tour abfahren.
Schön. Und ihr habt dann bestimmte Haltpunkte auf eurer Strecke.
Genau, also ich meine, dieses Jahr fahren wir von Erfurt weiter Minden, Bad Oeychsen-Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg, Halle, Leipzig, Jena und das Ziel ist dieses Jahr Erfurt. Es ist dann auch
Wow.
so, dass wir die in den ganzen Städten die Elternvereine beziehungsweise dann auch die Kinderonkologien besuchen und die uns dann auch aufnehmen. Oder zum Beispiel in Bad Oeychsen, da war ich auch vor 3 Jahren, nee, vor 2 Jahren war es dann auch so, dass wir halt eben auch da diese Reha besuchen.
Ja. Ach schön, ihr haltet in Magdeburg, meiner alten Heimatstadt. Ja, schön. Aber das finde ich ist echt eine tolle Sache. Und wie ist das, weil du sagst, ihr seid ja meistens so 45 Leute, da können ja sicherlich nicht 45 einfach mal auf eine Station stürmen. Oder
Nee, also
wie
das ist,
macht ihr
wie schon
das?
gesagt, das ist ja das 26. Mal. Da haben wir dann wirklich zwei aus dem Pfarrerfeld, die im Vorhinein Informationen bekommen über die Kinder, die auf der Station sind, dann halt eben sagen, gut, sie hatte jetzt Blutkrebs und suchen wir zwei mit einer ähnlichen Erkrankung, die
Ah
dann zu
ja.
dem Kind gehen und eben dann ein schönes T-Shirt, was es bei uns gibt und dann noch, je nachdem, wenn es ein Kleinkind ist, ein Spielzeug, wenn es ein bisschen größer ist, irgendwie ein Buch zu lesen, dass es halt wirklich nicht so viel auf einmal wird.
Genau,
Weil dann auch
ja.
die Sache gibt, wir kommen von draußen, dann ist dann auch so, wenn es heißt, ja, wenn man sich nicht ganz gesund fühlt, dann bitte gleich Bescheid geben, dass man halt dann doch sagt, man geht doch nicht auf Station.
Ja, das ist ja auch
Und man
wichtig
geht ja nicht
dabei, ne?
alleine unerfahren hin, sondern kriegt ja immer einen, der schon mindestens zwei, drei Touren mitgemacht hat, damit man halt auch zum einen lernt, wie man als große Gruppe Fahrrad fährt und zum anderen dann auch als, ja, auf der Station, dass man auch nicht so alleine ist.
Finde ich aber wirklich schön. Das ist eine echt tolle Sache. Und wie lange, hattest du jetzt schon gesagt, wie lange ihr insgesamt unterwegs seid? Wie viele Tage das
Ach so,
meistens
es
sind?
sind 600 Kilometer in 7 Tagen.
Wow, also eine Woche, das ist ja echt krass.
Richtig, das sind dann
Wow.
Durchschnitt von 80 bis 100 Kilometer, was dann aber auch sein kann. Dieses Jahr haben wir eine Königsetappe von 130 Kilometer. Dafür haben wir einen anderen Tag, wenn wir dann wieder in der Nähe vom Erzgebirge sind, haben wir dann wirklich nur noch 40 Kilometer, wo ich dann auch bei meiner ersten Tour, wo es dann auch von Halle ging, dann aber bis nach Dresden rüber und dann hoch nach über Cottbus nach Berlin. Was dann auch so, boah, nur 30 Kilometer, ja gut, diese 30 Kilometer haben wir dann in 8 Stunden geschafft. Aber
Wow.
dafür dann halt eben von Cottbus nach Berlin die 120 Kilometer auch in 8 Stunden.
Wahnsinn.
Das ist doch
Und
wirklich an die Begebenheiten angepasst.
Ja, ich würde gerade sagen, das Wetter ist ja sicherlich auch nicht immer gut. Und wo übernachtet ihr? Übernachtet ihr in Jugendherbergen oder?
Ja, also hauptsächlich damit halt bei 45 Leuten, beziehungsweise mit den Begleitfahrern 50 Leuten, damit es nicht ganz so teuer wird, hauptsächlich in Jugendherbergen, beziehungsweise in Hotels, mit denen halt dann was ausgemacht worden ist, weil halt eben auch die Kapazität bereitstellen müssen, dann halt auch so, ja, Gruppenrabatt gibt.
Aber ich finde das auf jeden Fall schön. Das stärkt da sicherlich auch nochmal so die Gemeinschaft. Und das ist, wenn man dann eine coole Truppe hat, macht das, glaube ich, auch richtig Spaß.
Also
Und
das
man
ist
engagiert
jedes
sich
Jahr
mit.
ist es Spaß. Also es gibt ein Stammteam, was nahezu immer mitfährt, was dann halt auch hauptsächlich mitorganisiert. Und dann gibt es halt dann auch welche, die einmal dabei sind, denen es gefällt, die bleiben dabei. Dann gibt es auch andere, die denen es nicht mehr gefällt. Gibt es auch wiederum nochmal andere, die dann aus, was heißt Altersgründen, aber die dann halt sagen, so mit 40, gut, wir machen jetzt den Jüngeren wieder Platz, weil halt mit 40 zu einem 10 Jahre alten Kind ist dann auch der Abstand zu groß.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch toll organisiert natürlich und auf die Kinder abgestimmt und
Ja.
ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Sache. Ja, genau, das macht ja diese Kinderkrebsstiftung, ne, hast du gerade gesagt. Und sage ich mal, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, der an Krebs erkrankt ist, muss der sich dann einfach bei der Stiftung melden oder wie würde das dann ablaufen?
Ja, also ich meine, dieses Jahr stehen die Fahrer schon alle fest. Wir sind auch schon fleißig am Trainieren. Es sind ja nur noch 8 Wochen. Das ist ja dann, müsste, wo steht's denn? Also wir fahren ja dann vom Moment, ich im August fahren wir. Und zwar dieses Jahr starten wir am 18. August und sind dann bis zum 26. unterwegs.
Ja, das ist gar nicht mehr so lang hin. Und
Genau.
wie bereitest du dich darauf vor? Also ist es dann wirklich so, dass du zu Hause einen Fahrradtrainer hast oder dass du so rausgehst und dann.
Ja, also Fahrradtrainer ist schön und gut, nur das Problem ist, zum einen hast du Gelände, wo es ein bisschen bergauf und bergab geht, und zum anderen musst du halt auch ein bisschen an den Berg trainieren. Also ich steige heute Nachmittag, wenn ich dann soweit alles fertig gerichtet habe, steige ich auf mein Fahrrad und fahre mal eine Runde am Neckar rauf und wieder runter.
Ja, dass du dich, also so bereitest du dich vor, sozusagen, dass du dann
Genau.
einfach mal dein Fahrrad schnappst und dann loslegst.
Genau.
Schön.